Hast drückt.
Yes. Los geht's.
Okay, warte. Hallihallo und herzlich willkommen bei Pädagogik und Pino. Wir sind Fea Finger und Sarah Bauer. Ich stelle dich jetzt einfach mal mit vor. Und wir sprechen in diesem Podcast über Pädagogik und Pino. Beziehungsweise Pino steht für alles drumherum, was uns sonst interessiert und wo wir gerade Lust haben, drüber zu sprechen. Hi Sarah, wie geht's dir?
Hallöchen. Sehr gut. Und dir?
Ja, du?
Hey, pass auf, ich habe für den Anfang heute gleich eine Frage dabei.
Oh Gott.
Die ich dir jetzt stellen möchte.
Okay.
Und zwar, was wärst du geworden, wenn du nicht in der Kita arbeiten würdest?
Was ich sicher geworden wäre oder
beides.
Was ich gern geworden wäre? Pferdeflüsterin.
Richtig spannend.
Wusstest du das nicht?
Mhm.
Hä, hey, krass, ich dachte, ich habe das schon mal, also ich habe das auf jeden Fall bei mir in der naiven Welt schon mal irgendwann erzählt. Ich wollte voll gern Pferdeflüsterin werden. Und es nur daran gescheitert, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil das, eigener Hof und so habe ich halt nicht. Aber ich war da schon ziemlich gut. Also Pferde auf den Hänger verladen, Pferde irgendwie dazu kriegen, dass die nicht irgendwie rumspringen müssen beim Aufsteigen, Hufschmiedetraining, Spritzentraining, Schermaschinensachen, sowas alles. Das kann
wow,
ich.
Mega.
Also kann ich immer noch. Das macht auch mega viel Spaß.
Cool.
Aber ich mache es halt nicht mehr so, dass ich sage, ich will gern in die Richtung beruflich gehen.
Ich dachte, irgendwann so Ende der Grundschulzeit, ich werde auf jeden Fall Schauspielerin, ganz klar.
Geil.
Dann,
das ist ja geil.
Ja, warte. Dann war ich auf der weiterführenden Schule und wir mussten ein Theaterstück als Klasse vorspielen. Und ich stand da auf der Bühne und ich fand es einfach nur schrecklich und furchtbar. Ich habe den Text nicht auswendig gelernt. Ich habe einfach gar nichts hinbekommen mit Mimik, Gestik zu spielen, das hat mich alles komplett überfordert und dann war klar, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall werde ich auf irgendwelchen Bühnen stehen. Tada! 30 Jahre später stehe ich auf Bühnen.
Ja, ich habe gerade gedacht, das hat gut
funktioniert. Aber jetzt geht es natürlich um Herzensthema und dann ist das Ganze natürlich einfacher. Ich spiele ja nichts vor. Ich muss ja in keine andere Rolle reinschlüpfen, sondern ich kann ja einfach ich selbst sein auf der Bühne und dann funktioniert das ganz gut.
Hä, hey, aber wie witzig. Aber ich war ja auf einer Waldorfschule, ne? Und da muss man ja, also da werden in regelmäßigen Abständen irgendwelche Theaterstücke aufgeführt. Zum Beispiel in der 8. Klasse und in der 12. Klasse. Und ich fand das schon cool. Also ich habe das schon, ich weiß nicht, ob ich das so gut war, aber ich habe das schon ganz gern gemacht. Aber auf einer Waldorfschule kriegt man das natürlich anders mit. Mhm. Ne? Das ist dann halt so ein Ding, das sieht man dann, alle machen das und dann macht man das auch. Und dann geht es am Ende nur noch drum, wer dann welche Rolle machen will oder welche Rolle man dann vielleicht auch kriegt.
Mhm.
So. Und das, also ich fand das eigentlich ganz witzig. Ich habe auch schon immer noch so eine kleine Theateraffinität. Ich gehe schon auch gern und gucke mir so Sachen
an. Hey, angucken bin ich sofort dabei. Gar kein Problem. Aber ich würde mich nicht in irgendwelchen Rollenkostümen auf die Bühne stellen.
Nee, und ich glaube halt, dass das, was wir da machen oder gemacht haben, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einem richtig krassen Schauspiel, vermutlich. Ja. Also
ich bin dann lieber die Orga im Hintergrund. Backstage, gar kein Problem.
Die mit dem Klemmbrett,
ja,
die dann alle von A nach B schickt und sagt, jetzt.
Dein Einsatz, los.
Los. Ja, witzig. Voll die coole Frage. Da habe ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht.
Kann man auch mal gut mit ins Team nehmen. Also für alle, die Teamarbeit machen, Teamsitzungen, nehmt es doch mal mit ins Team. Stellt mal eurem Team die Frage, was wärt ihr denn eigentlich geworden, wenn ihr nicht in der Kita gelandet wärt?
Ja, oder halt auch die Frage, warum denn dann Kita oder warum Erzieherin?
Ja.
Weil, also ich finde das total spannend, weil, also jetzt komischer Gedankensprung, aber viele machen ja die Ausbildung zur Erzieherin und die kann man theoretisch anfangen mit 16 nach dem Realschulabschluss.
Ja. Habe ich gemacht. Mhm.
Und das finde ich krass, weil ich mit 16 ungefähr gar keinen Plan hatte. Also ich hätte überhaupt keine Ausbildung machen können, weil ich gar nicht gewusst hätte, welche Ausbildung ich machen will. Ich wäre absolut überfordert gewesen mit dieser ganzen, also mit dem ganzen System. Es wäre für mich überhaupt nicht, also keine Ahnung, wäre nicht gut gegangen. Und ich habe letzte Woche oder so habe ich überlegt, es gibt doch dieses Kollektivding, also ich würde es als Kollektivding bezeichnen, dass viele sagen, und erst als ich selber dann Mutter wurde oder Papa, konnte ich irgendwie nachvollziehen, was die Eltern mir gesagt haben. Und davor konnte ich das nicht so richtig. Und dann frage ich mich schon, ob das vielleicht auch, Achtung, kleiner Adultismus-Alarm, ob das vielleicht doch auch was damit zusammenhängt, mit diesem Eintrittsalter in der Ausbildung.
So ein bisschen. Kannst du es noch ein bisschen ausführen? Je früher man in eine Ausbildung geht.
Ja, umso schwieriger ist es vielleicht, wirklich das zu erfassen, was da, was überhaupt gelernt wird, was auch gelehrt wird. Ja, und dass es dann vielleicht noch extra schwer ist, sich in Eltern reinzuversetzen, die bestimmte Dinge eben für ihre Kinder so und so wollen. Und die Eltern sind ja dann, keine Ahnung, lass sie halt mal 10 Jahre älter sein oder lass sie halt 15 Jahre älter sein. Und die sind an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben, die haben da ihre Kinder jetzt. Und ja, das sind Fachkräfte, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, das ist super, super schlecht, weil natürlich lernt man was, aber ich bin manchmal nicht sicher, ob nicht dieses frühe Eintrittsalter in speziell die Ausbildung vielleicht manchmal eher ein Hindernis ist für manche.
Also ich würde mal noch den Punkt mit reinbringen, dass in der Regel man ja nicht alleine dasteht, sondern ein Team hat und da ja oft Menschen schon drin sind, die mehr Erfahrung haben, die länger im Beruf sind, die einen auch ausbilden. Ja. Das darf man ja nicht vergessen und es sind ja viele.
Das stimmt.
Also klar, man kann ja generell darüber sprechen, wie früh müssen Menschen in so einen Kontext, weil sie ja selber noch in so einer Findungsphase sind von sich selber in dem Alter, in der Pubertät. Gleichzeitig kann es natürlich einfach auch sehr wertvoll sein, sich da auszuprobieren und zu finden.
Ja, voll. Und ich dachte jetzt auch gerade, vielleicht habe ich mich jetzt selber überholt mit meinen Gedanken, weil selbst wenn ich mit 16 starte, dann geht das ja ein paar Jahre. Und in der Zeit lerne ich ja diese ganzen Inhalte. Also dann wahrscheinlich stimmt einfach mein Gedankengang nicht.
Naja, ich denke, es ist von beiden ein bisschen was dran. Also es gibt sicher Menschen, für die ist das eine totale Herausforderung, sich in dem Alter damit nochmal sich dann mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und für manche ist es ganz einfach. Und so wird es ja aber in jeder Ausbildung sein. So.
Ja, bestimmt. Das wird auch in jedem Studium so sein.
Und gleichzeitig heißt es ja nicht nur, wenn man selber Kinder hat, kann man die Sicht der Eltern verstehen.
Nee, überhaupt nicht. Und da bin ich ja auch die, da wäre ich ja gar nirgends dann. Wenn man das so sagen würde, dann wäre ich ja nirgendwo hingekommen in meinem Leben, in dem Beruf. Also das meine ich auch nicht. Mir ist es nur aufgefallen, dass das einfach so ein Ding zu sein scheint. Das haben mir jetzt schon so viele erzählt, dass sie sagen, ich habe das, bevor ich selber Mutter wurde, alles anders gesehen. Und erst danach habe ich auf einmal gedacht, ah krass, das müssen die Kinder ja gar nicht können. Oder das und das, da kann man ja auch ganz anders damit umgehen. Oder dass man plötzlich halt dann nicht mehr drauf besteht, dass ein Kind schlafen muss oder was essen muss oder so, wo man vorher für sich total klar hatte, doch, das müssen die.
Ja.
Aber dann hängt es vielleicht wirklich an den Leuten, die einen ausbilden.
Ja.
Wenn Leute durch 4 Jahre Ausbildung gehen und dann das quasi der Weisheit letzter Schluss ist.
Und also wenn man selber eine Familie gründet, verändert sich schon total viel an Haltung, an Sichtweisen und man wird schon auch ein bisschen milder in dem Ganzen, weil wenn man so einen Alltag mit Kindern hat und seine eigenen Grenzen so krass spürt, man lebt ja vor allem, wenn die Kinder sehr klein sind, sehr, sehr lange, sehr fremdbestimmt durch das, was die Kinder brauchen, diese Abhängigkeit und das, was man da dann erlebt als Eltern, ist das, was einen da ein bisschen weicher werden lässt.
Ja, und das ist der Punkt, den ich für mich aus meiner ganz persönlichen, das ist nur meine Erfahrung, aus meiner ganz persönlichen Sicht so schwierig finde, weil ich ja selbst momentan keine eigenen Kinder habe und ich dann aber doch manches ja dann irgendwie anders sehe und anders verfolge. Oh Gott, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Dieser Podcast ist ganz schlecht für mich. Ganz, ganz schwierig. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge erzähle ich irgendwas, wo ich denke, ah, das kann ja so böse auf die Füße fallen. Da wird mir wieder irgendeine Uschi, Entschuldigung, schreiben und sagen, oh, das kannst du doch nicht sagen. Ui, weh.
Wir können ja noch mal kurz hier einordnen, dass der Podcast und so spontan, wie wir hier reden, einfach eben auch ist, wie wir uns spontan zum Pinot trinken oder Pizza essen treffen und manche Gedanken sehr schnell rauskommen und wir hier auch in einem Lernprozess und Denkprozess sind und es kann sein, in 2 Folgen sprechen wir anders darüber.
Ja, voll. Also das, ja, genau. Ja. Sehr gut. Und was ich auch vergessen habe eingangs zu sagen ist, dass es hier durchaus auch mal sarkastisch sein kann und durchaus auch mal vielleicht Witze gerissen und Sprüche geklopft werden.
Ja.
Das kann passieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht uns fachlicher Wichtigkeiten bewusst sind. Das ist einfach dann Ausdruck unserer spontanen, wie heißt es, unserer Kreativität in persönlichen Strukturen.
Mhm, ganz genau.
Okay, schwieriges Thema auch. Aber das sind halt so die Dinge, die mich jetzt echt beschäftigt haben, so die letzte Woche. Auch weil ich gerade aktuell eine Folge aufgenommen habe für die naive Welt, die es ja parallel immer noch gibt. Es tut mir auch voll leid, ich mache auch in jeder Folge jetzt Werbung dafür, gell? Wo ich eben genau da auch nochmal so ein bisschen drauf gucke, auf diese Diskursverschiebungen. Da hatten wir schon drüber gesprochen hier, ja. Gell? Ja. Und da habe ich das auch noch mal ein bisschen für mich besprochen und habe dann überlegt und habe nämlich dann auch angeteasert, dass ich in diesem Podcast mit dir darüber sprechen möchte in Folge 6. Und das ist Folge 6. Oder es wird dann Folge 6 sein. Nämlich, wie das zustande kommt, dass Erwachsene so sehr darauf bestehen, andere Erwachsene zu verteidigen. Mhm. Also, weil ich ja dann doch in unregelmäßigen Abständen mit im Moment Nachrichten kriege, wo es dann heißt, ja, alles schön, das sind alles gute Haltungen, gute Einstellungen, aber was ist denn mit den Fachkräften? Die Armen, die können ja vielleicht gar nicht von ihrer alten Pädagogik ablassen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum bestehen Erwachsene so sehr darauf, andere Erwachsene zu verteidigen? Vor allem, wo doch mein Ding jetzt mit den anderen Inhalten, die ich so mache, ja eher ist zu sagen, Carlo, es gibt übrigens Adultismus und wir sprechen jetzt vielleicht gerade nicht über die Erwachsenen, sondern wir sprechen vielleicht jetzt gerade drüber, was können wir für die Kinder besser machen und besser erreichen. So.
Okay.
Und ich habe einen Artikel gefunden dazu, aber sag du mal.
Also mein allererster Gedanke, der mir jetzt kam, war, dass wir als Erwachsene uns natürlich auch den Erwachsenen eher zugehörig fühlen und dementsprechend ja selber Teil dieser Gruppe sind und dementsprechend vielleicht uns eher da verleitet fühlen, das zu verteidigen, weil wir Teil davon sind. Also wir verteidigen uns quasi selber mit, weil, also wenn wir über Adultismus sprechen, dürfen wir ja alle zugeben, jeder von uns hat es schon gemacht, jede Fachkraft hat es schon gemacht in der Einrichtung, manche mehr, manche weniger, manches bewusst, manches unbewusst. Und ich glaube, die erste Intention ist wirklich, sich selbst da ein bisschen ein Stück weit mit zu verteidigen und zu sagen, ja, Mensch, kann halt mal passieren, weil das und das und das, die Situation kenne ich, da war ich im Stress, dann ist es halt mal passiert, so das Ganze zu entschuldigen.
Ja, voll. Und siehst du, wie ich halt wusste, dass du das beantworten kannst. Weil ich mache das ja in der naiven Welt auch so, ich setze mich fürs Mikro und ich erzähle dann Sachen und manchmal recherchiere ich vorher und manchmal erzähle ich einfach, was so kommt. Und in dem Fall habe ich echt ein bisschen eher erzählt, was so kommt. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich das Sarah fragen, weil ich hänge hier gerade. Aber genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das steht auch in dem Artikel, den ich dazu gefunden habe. Und dass eben Empathie auch so ein Ding ist, dass man, dass jeder unter Empathie auch nochmal was ganz anderes versteht zum Beispiel. Und zum Beispiel Mitgefühl ist ja was anderes wie Fürsorge. Und trotzdem würde man beides so ein bisschen unter einem Empathiebegriff vielleicht
oder
fassen.
Oder einfühlen.
Und ja, genau. Und genau das beschreibt es eigentlich, was du gesagt hast.
Ha, das freut mich jetzt. Ich habe den Artikel nicht gelesen.
Ja, wo ist der denn? Ist auch sehr lang.
Können wir den in die Shownotes packen?
Weiß ich doch nicht. Da geht es eigentlich um was ganz anderes. Der ist auf der Seite vom Deutschlandfunk. Mitgefühl und Grausamkeit, die dunkle Seite der Empathie von einem Herrn Norbert Lang. Und der ist von 2018.
Okay.
Ich fand den trotzdem sehr gut. Da geht es eigentlich um Aufstände und um politische um politische Situationen. Also, dass man eben grundsätzlich, dass alle Menschen eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, dass man ja empathiefähig ist. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Mit ein bisschen Empathie wird es doch schon besser werden, weil das in meinem Verständnis so ist. Und das Ding ist, dass das bei Konflikten ganz schnell aufhört, weil man sich dann eben auf eine Seite positioniert. Und dann hat man plötzlich mit der eigenen Seite mehr Empathie oder man hat für die eine Seite mehr Verständnis wie für die andere. Ganz, ganz verkürzt gesagt.
Ja, ich habe die Woche auch ein spannendes Video gesehen. Und da ging es um die gemeinsame Wirklichkeit und wie sehr wir gerade da auseinandergehen und jede Bubble und jede Gruppierung ihre eigene Wirklichkeit entwickelt und wir keine gemeinsame Wirklichkeit mehr haben. Und das fand ich mega spannend, weil ich bin ja auch systemische Beraterin und aus der Systemik ist ja schon immer bekannt und die Haltung, dass jeder seine eigene Wahrheit hat auf Grundlage von Vorerfahrungen und der eigenen Biografie. Und dass sich das jetzt aber so krass entwickelt auch durch Algorithmus und die ganzen, was geht in den Medien und es kommt ja nicht faktenbasiert dort an, sondern das, was polarisiert. Und dadurch entstehen so Wahrheiten, die ja gar nicht belegt werden können, sondern einfach ein.
Ja, so ein Strudel irgendwie. Und plötzlich haben halt alle recht. Und plötzlich wollen auch alle irgendwie recht haben mit dem, was sie sagen. Und das, also ich finde für mich immer wichtig, Quellen zu haben, wo ich dann nochmal drauf eingehen kann. Und auch da kann es passieren, dass dann Leute sagen, hey, du hast die Quelle ganz falsch ausgelegt zum Beispiel. Oder dass jemand das anders auslegen würde, als ich das dann mache. Und ja, dann geht's halt darum, dass man das irgendwie fachlich diskutiert. Aber ich finde, das Schwierige mit diesen Bubbles ist, dass es halt sehr persönlich immer dann gleich wird.
Ja, voll.
Da geht's dann nicht mehr um Fakten und wo hast du das denn gelesen? Ach, ist ja spannend, sondern dann ist es gleich so, ja, nee, aber sehe ich nicht so.
Ja, da dürfen wir alle unseren Tellerrand ein bisschen erweitern, also ne, und ein bisschen mehr offen sein auch für einen Diskurs. Aber das war in dem Video auch beschrieben, dass wir keine gute Kommunikationsbasis gerade haben. Also es gibt so ein Entweder-Oder und dann ist man automatisch gegen das andere.
Ja, genau. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich finde, was auch so eine Gefahr ist, dass man sich in der eigenen Bubble nicht mehr hinterfragt, sondern immer nur bestätigt. Das stimmt. Und da finde ich, da haben wir, glaube ich, auch so schon mal gesprochen außerhalb vom Podcast, oder?
Stimmt.
Also ich finde einfach wichtig, dass man immer wieder das hinterfragt, was man selber quasi rausgibt und aber auch das, was vielleicht andere rausgeben. Gar nicht irgendwie böse, sondern einfach nur, ja, damit wir uns halt nicht immer nur selber bestätigen und sagen, ja, das ist jetzt zum Beispiel Sarah und alles, was die macht, ist alles, was du machst, ist gut. Gar keine Frage, gar nicht, ja. Aber wenn ich jetzt merken würde, da ist irgendwas dabei, was vielleicht nicht so gut ist, dann müsste ich dir das irgendwie sagen.
Ja, voll.
Und umgekehrt. Ja.
Ja, aber wir können ja erstmal auch nur auf Grundlage dessen, was wir wissen und kennen, können wir ja Dinge beschreiben, erzählen und so weiter. Und es wird immer Dinge geben, die kennen wir noch nicht, die haben wir noch nicht erlebt, die haben wir noch nicht gehört, die haben wir noch nicht gesehen. Das wird immer so sein. Und dann ist es toll, wenn andere Perspektiven dazukommen, die sagen, hey, Moment, bei mir war das anders. Oder ich habe da was gelesen oder ich habe diese Forschung gesehen und so weiter. Dann kann man sich immer weiterentwickeln. Und dafür sind wir ja auf jeden Fall alle offen.
Das würde ich auch so sehen, ja. Das würde ich auch so sehen. Und ich finde auch, das ist auch so ein bisschen die Verantwortung, die man eben hat, wenn man so einer Bubble angehört.
Mhm.
Also klar, also weiß ich jetzt nicht, man muss jetzt auch nicht bei jedem Ding irgendwie sagen, ist das jetzt irgendwie gut. Aber also wir beide, bei uns findet ja ganz viel Rückversicherung auch einfach statt. Ja, wenn ich irgendwie einen Artikel rausgebe, bevor ich den rausgebe, schicke ich davon mindestens mal Teile an dich oder an Christine oder auch an Ella und sage, hey, kannst du mal da drüber lesen, bitte, danke. Mhm. Macht das Sinn? Ist das so? Stimmt das? Ist das so richtig? Eben weil halt Quellen, ja, und dann kann man manchmal Sachen auch komisch anders auslegen oder anders verstehen oder ja, man kann auch da ganz schnell auf einen falschen Dampfer kommen und das wird wahrscheinlich auch früher oder später passieren. Ich habe ein ganz anderes Beispiel. Mir hat jemand geschrieben, die macht so eine Art Fernlehrgang, Fernstudium, weiß nicht genau. Und da kriegt man so Studienbriefe und da steht drin, dass die Autonomisierung von Kindern im 5. Lebensjahr beginnt. Mhm. Und die ist auch schon, ich weiß nicht genau, was sie jetzt macht, aber sie ist auf jeden Fall, glaube ich, schon Erzieherin. Und setzt da jetzt was drauf. Und dann meinte sie, ist mit Autonomisierung jetzt Autonomiephase gemeint? Aber dann ist das doch nicht im 5. Lebensjahr.
Ja.
Also quasi so, dann beginnt es doch viel früher. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es da eine Quelle dazu? Und guess what? Es gibt keine Quelle dazu. Also es steht keine drin. Und sie hat dann quasi der zuständigen Stelle geschrieben und die hat gesagt, also ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Sie hat da auch keine Quelle dazu, weil das von der Vorgängerin oder von dem Vorgänger erstellt wurde. Und dann denke ich mir, ach, guck mal, das ist ja jetzt aber spannend. Mhm. Das heißt, da verdienen Leute Geld mit falschen Informationen.
Ja, krass.
Ja, und ich mache mir einen Kopf seit Jahren gefühlt, wie ich am besten einen Online-Kurs aufstellen kann, damit dann das möglichst irgendwie auf eine gute Art und Weise ankommt. Hallo?
Ja, krass. Es ist so wichtig, dass man lernt, Quellen zu checken.
Ja.
Voll.
Ja, voll. Und ich finde es auch mega schwierig selber. Also, ne? Mir helfen dann immer so ein paar Accounts nochmal zum Beispiel auf Insta, um manche Informationen einzuordnen. Das finde ich immer ganz gut. Und dann kann ich nochmal selber losgehen und recherchieren. Und dafür braucht es aber halt Zeit.
Ja.
Also, manche Sachen sind ja auch nicht einfach mal so gegengecheckt.
Richtig. Hey.
Schwierige Themen heute.
Ich überlege gerade noch, ob es irgendwas aus der Kita gibt, über das wir sprechen können, dass wir noch...
Es gibt doch diese steile These, dass es jetzt mehr Problemkinder gibt wie früher.
Ah ja, welcome! Da sind wir mittendrin.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber ich habe mir das hier als Thema auf meine schöne Liste aufgeschrieben.
Wir hatten es über auch Individualität und Gemeinschaft.
Ja, das ist ja ein tolles Thema. Ja. Lass uns doch da mal drüber sprechen.
Lustigerweise bin ich da gerade auch mit mehreren Menschen im Austausch drüber, weil das Thema so komplex ist und so vielschichtig und man von einer Frage in die nächste kommt.
Mhm.
Aber wollen wir erstmal mit den Kindern anfangen, die alle immer schlimmer werden?
Ja, die werden alle immer schlimmer und die Eltern werden alle auch immer anstrengender. Finde ich auch. Damit ist das Thema bitte abgehakt. Nee, also das Ding ist ja, das hört man ganz viel. Und ich lese das auch ganz viel, weil ich witzigerweise viele Sachen lese. Ich war ja jetzt lange krank und ich hatte viel Zeit, mit meinem Handy in der Hand Sachen zu lesen. Ich habe manchmal gedacht, okay, ich muss jetzt dieses Handy weglegen, weil das schadet, glaube ich, echt den Augen, wenn man so lange auf so einen Bildschirm guckt mit dieser Strahlung und keine Ahnung, ja. Und das liest man wirklich ziemlich, oder ich bin nicht der Mann, aber, ne, habe ich viel gelesen und auch höre ich auch immer wieder, begegnet mir oft und ich möchte das gerne einmal klarstellen, es gibt dazu keine faktische wissenschaftliche Lage, die das bestätigt.
Nee, es ist ein Gefühl, ein Gefühl und es ist, würde ich jetzt sagen, das Spannungsfeld zwischen die Lebensrealität und der Bedarf verändert sich und unser Rahmen hat sich nicht angepasst. Unser Rahmen geht langsamer hinterher. Also das sind die Rahmenbedingungen in Einrichtungen, das ist vielleicht auch das Fachwissen, das sind Erfahrungen. Das passiert alles langsamer, wie die Lebensrealität von den Kindern und Familien sich verändert. Und dann kommen wir an den Punkt, dass wir es durch Medien, durch Internet, durch Podcasts, was auch immer, viel, viel mehr teilen können, als das früher möglich war. Und so natürlich der Eindruck entsteht von, es ist so viel mehr.
Ja.
Also ich würde sagen, der Bedarf hat sich einfach krass geändert in den Einrichtungen von den Kindern. Und da kommt man schneller an den Punkt, dass man denkt, das ist anstrengender geworden. Und wir reden ja auch über Inklusion. Also auch das verändert ja die Situation in Einrichtungen. Es ist ja schon auch so, dass Kinder mit einem besonderen Bedarf oder einem erhöhten Bedarf mit Integration und so weiter ja Teil der Gesellschaft sind und nicht, wie das zum Teil früher war, eben gar nicht erst in eine Regeleinrichtung reingekommen sind.
Ja, und ich habe jetzt gerade überlegt, ob das nicht vielleicht auch so eine Art Bubble-Bestätigung in Anführungszeichen ist, ne? So dieses, alle erzählen jetzt irgendwie, es gibt mehr schwierige Kinder wie früher und manchmal gibt man ihnen dann irgendwie andere Label und sagt, es sind herausfordernde Kinder, es sind verhaltensoriginelle Kinder, es sind keine Ahnung was für Kinder, ja. Und dann sagen andere, ah ja, stimmt, bei mir auch. Und plötzlich ist das so eine gegenseitige Bestätigung und im Endeffekt ist es ja sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass ich immer mehr schwierige Kinder antreffe, dann werde ich die ja auch antreffen.
Ja, dann liegt der Fokus genau darauf, dahin zu schauen und darauf zu warten. Ich habe in dem neuen Buch von Nora Imlau gelesen, also bin...
Warte, das ist eine schöne Kategorie, die wir an der Stelle einführen. Da-da-da-da! Herzlich willkommen in Sarahs Buchclub.
Hey!
Jetzt so, erzähl, was hast du gelesen?
Das Buch heißt Bindung ohne Burnout. Und ich habe noch nicht viel gelesen, aber der Anfang war schon richtig, richtig gut, weil sie schreibt, dass ja ganz oft auch angebracht wird, früher war das einfacher und besser. Und sie dann ganz klar aufführt, so diese Rückfrage, was war denn früher besser? Also war es wirklich besser? Also reden wir über Gewalt in Kindheit? Also ist das das Besser, über das wir sprechen wollen? Ja, die Kriegserfahrungen, ist das die bessere Kindheit? Und es war so, also mir hat es das nochmal so deutlich gemacht von, nein, es ist nicht besser gewesen, im Gegenteil. Es war in den meisten Fällen schrecklicher. Und ja, jetzt nach den Bedürfnissen zu gucken und Zeit und Raum dafür zu haben, ist das so wertvoll.
Ja, also das dachte ich halt gerade auch. Im Grunde waren einfach vor ein paar Jahren die Strukturen in vielen Kindertageseinrichtungen halt noch andere. Und es gibt immer noch solche Kindertageseinrichtungen, wo einfach ganz klar ist, es wird jetzt eine halbe Stunde Morgenkreis gemacht und dann gehen alle zum Frühstück und dann sitzen wir noch mal eine halbe Stunde. Und dann waren vielleicht früher da irgendwie andere Strafmaßnahmen oder die Kinder haben das vielleicht auch nicht so sehr hinterfragt, weil das machen sie jetzt auch nicht. Wenn Kinder in dieser Struktur so sind, da hinterfragen das nicht unbedingt. Das sind dann wirklich Kinder, die da gar nicht damit klarkommen, die da dann aus einem Rahmen fallen und die irgendwie halt dann nicht mehr ins Muster passen. Das sind aber wahrscheinlich so sehr, sehr viel weniger als eben jetzt, wenn die Strukturen so ein bisschen offener sind, die dann eben anmelden, hey, das finde ich hier gerade irgendwie nicht so cool.
Ja.
Vielleicht nimmt man es halt dann da wirklich dadurch anders wahr.
Ja, und dann kommen wir auch
aber
immer...
Ich glaube nicht, dass es mehr sind, sondern ich glaube einfach, dass man anders drauf guckt vielleicht.
Mhm. Ja, und wir sind ja eigentlich auch noch an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir selbst, unsere Generation ist ja einfach auch noch anders aufgewachsen. Also ich weiß aus meiner Geschichte raus, von Erzählungen, von Erlebnissen, bei mir war das noch so, dass es hieß, und jetzt gehen alle gleichzeitig auf die Toilette. Jetzt ist Zeit, auf Toilette zu gehen. Mhm. Und es ist natürlich in einem krassen Widerspruch, das anders selbst erlebt zu haben und dann das Versuchen umzusetzen, ganz anders.
Mhm.
Und es braucht richtig, richtig viel Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich selber. Und es tut manchmal auch weh, ne? Das ist einfach auch ein Weg, der schmerzhaft sein kann.
Mhm.
Und ich würde auch sagen, ich war ein sehr, sehr angepasstes Kind in der Kita. Ich habe aber auch erlebt, wenn ich nicht aufgeräumt habe, hat meine Erzieherin meine Tasche aus dem Fenster geschmissen. Und dann kann man sich mal fragen, ob die Konsequenz hier logisch ist.
Ja, ich finde schon. Also das passiert ja. Also wenn ich hier nicht aufräume, dann fliegen hier Sachen aus dem Fenster. Das ist ja ganz klar. Cool. Ja, aber das meine ich. Ich glaube halt, dass es wahrscheinlich für individuelle Kinder viel anstrengender war, sich da anzupassen.
Mhm.
Und dass halt die also ich möchte es jetzt auch Strafen nennen, weil das ist ja einfach auch eine Strafe, dass die Möglichkeiten, Dinge abzustrafen für Fachkräfte vielleicht noch ganz andere waren, als sie jetzt sind. Beziehungsweise die Möglichkeiten gäbe es trotzdem, wird nur jetzt anders vielleicht drauf geguckt. Im besten Fall.
Also hoffentlich schauen da ganz viele ganz bewusst drauf, reflektieren ja. das und haben ein Kinderschutzkonzept, das da ganz, ganz, ganz klare Handlungsweisen vorgibt, wie man damit umgeht.
Ja, und ich weiß von meiner Kindergartenzeit nicht mehr so viel. Ich weiß noch, dass meine Eingewöhnung fürchterlich war. Also ich habe die als ganz, ganz schlimm empfunden.
Hattest du denn überhaupt eine Eingewöhnung? Oder nur so einen Schnuppertag?
Ja, ich glaube, ich würde jetzt eben sagen, es ist eine Eingewöhnung. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob es eine war. Ich müsste mal meine Eltern fragen, wie das genau war für mich. Also ich weiß nur noch, dass ich heulend an irgendeinem Fenster stand und meiner Mama hinterher geguckt habe. Und ich weiß auch noch, dass ich heulend unter einem Tisch saß. Und dass das für mich ganz, ganz schlimm war. Und ich glaube aber, meine Mutter hat irgendwann erzählt, dass das gar nicht, dass die Zeitspanne gar nicht lang war. Und trotzdem ist das, woran ich mich am meisten erinnern kann. Und ein Mädchen, mit dem ich mich dann angefreundet habe, die hatte zwei lange geflochtene Zöpfe. Ich weiß auch noch, wie die hieß, aber ich nenne keine Namen. Und da wurde es dann besser. Mhm. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich da eine sehr enge Beziehung gehabt hätte zu einer Fachkraft, obwohl ich genau auch die Fachkraft
voll,
weiß.
Ich auch.
Und ich im Nachhinein sagen, also ich auch immer noch sagen würde, ich hatte zu der eine Verbindung, ich würde mich auch freuen, die wieder zu sehen. So, also das war gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie als super schlimm empfand. Und meine Mutter hat mir auch irgendwann erzählt, dass ich mit der ganz dicke war. Aber das kann nicht in der Anfangszeit gewesen sein.
Also ich kann mich auch noch erinnern an der mir zugeordneten Fachkraft. Aber ich habe da gar keine gute Erinnerung. Und ich habe ein Gefühl, das für mich in die Kita gehört, also in meine Kita-Geschichte, und das ist Beschämung.
Krass.
Ja, das ist schon,
krass.
Und ich glaube, das ist schon der Punkt, der gemacht hat, warum ich heute in Kitas bin und warum Bindung für mich so wichtig ist. Weil das ist einfach das Gefühl, das ich aus einer Kita mitgenommen habe. So. Aber ich habe das klar für mich, ne? Also ich habe das für mich ganz, ganz klar reflektiert und habe da, ja, daraus haben sich dann meine Werte entwickelt auch.
Ja, klar. Aber man sieht halt da jetzt auch echt dran, wie sehr diese Kita-Zeit eigentlich prägt. Wie viel man sich daraus dann mitnimmt für echt spätere Zeiten und so.
Voll.
Krass. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen ein trauriges Ende.
Ja, wir können ja noch weiterreden. Schnell noch was.
Okay.
Schnell noch was Lustiges aus dem Hut zaubern.
Schnell noch was. Hast du ein Guilty Pleasure, von dem du erzählen möchtest?
Von dem ich hier öffentlich erzählen möchte. Also der Klassiker natürlich Trash-TV. Ich muss es einfach
super.
So sagen. Ja.
Hast du das Finale von Forsthaus Rampensau Germany gesehen?
Oh, ja.
Guckst du Bachelors?
Nein.
Das sind zwei dieses
Jahr. Ja, aber ich finde das schwierig. Also das finde ich auch schwierig. Da komme ich nicht rein. Auch in den, wenn der Bachelor oder Bachelorin da einzeln... Bachelorin, also Quatsch, Bachelorette heißt es doch dann. Gott, ey. Genau. Nee, ich mag das Format nicht. Das holt mich gar nicht ab. Aber sowas wie Forsthaus, bitte mehr davon. Und ich möchte auch echt nochmal eine Lanze dafür schlagen, weil man richtig krass gut sehen kann, wie wichtig das ist, aufeinander einzugehen. Weil dort waren zwei Männer als Team drin, befreundete Männer. Und es gab einen Moment, wo der eine davon echt wütend geworden ist. Dann ist der Kumpel hin, hat ihn rausgeholt, hat gesagt, komm mit, und hat gesagt, hey, pass auf, du wirst gerade eklig.
Ja,
und das fand ich so stark. Dann hat er den umarmt und hat gesagt, ich weiß, du bist gerade richtig sauer. Und ich dachte, oh mein Gott, ja. Können wir das auch bitte unter Fachkräften so machen? Können wir einfach zu unserer Kollegin gehen, sie rausholen und sagen, komm mit, und sagen, du wirst gerade eklig.
Ja.
Du bist gerade richtig gestresst. Hier, du kriegst eine Umarmung, mach dir einen Kaffee und dann kommst du wieder. Fahr runter.
Ja.
Das wäre so gut. Es ist eigentlich so leicht, wenn man hinguckt
so
und sieht, hey, da geht's gerade jemandem nicht gut. Geil.
Ja.
Ich gehe da mal hin,
das
ich verteile einen Huggy und gut ist.
Ja, ich habe das auch gesehen, genau die Szene. Und ich dachte auch so, wie cool auch, dass der andere da in seiner ganzen Aufregung, in seiner ganzen Wut, in seinem ganzen Ding, der hat da irgendwie seinen Freund gesehen Und dann ist er ihm hinterher getrottet wie so ein Lämmchen.
Ja, ne? Volles Vertrauen.
Ja, er geht jetzt da mit, der wird jetzt für mich sorgen, alles klar. Und ich dachte so, hä, wie krass.
Ja.
Wie krass einfach. Dass der dann nicht gesagt hat, jetzt lass mich und ich reg mich jetzt hier auf, sondern, also ich dachte auch, die haben bestimmt da vorher eine Absprache getroffen, dass die irgendwie aufeinander aufpassen in so Situationen. Das sind ja auch so ein bisschen so Trash-TV-Profis, könnte man ja fast sagen.
Ja.
Das sind ja auch schon in Formaten gewesen, wie man das so sagt. Aber das fand ich schon auch. Und ich finde auch, man könnte das so geil übertragen auf Kindertageseinrichtungen und auch echt auf die Frage, wie spreche ich denn eine Kollegin drauf an oder einen Kollegen.
Ja.
Ja.
Und dann, also...
Schönes Guilty Pleasure.
Ja, voll.
Guck mal, man kann aus allem was lernen.
Immer.
Ist das gut? Und dann ist es schon kein, dann ist es ja Bildungsfernsehen.
Ja,
jetzt,
danke.
Jetzt können wir uns der hochphilosophischen Frage widmen, ob es da noch Trash-TV ist, ob es da noch ein Guilty Pleasure ist.
Ja, wahrscheinlich. Nee, Bildungsfernsehen.
Nee.
Ja.
Auf jeden Fall. So, frag einfach mich. Die Kategorie heißt Fragfair.
Alles klar. Sehr gut.
Okay, wollen wir uns verabschieden?
Wir verabschieden uns.
Mal. Gut.
Es war
Dann,
mir ein
Leute,
Fest.
Leute, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke fürs Zuhören. Stellt schon mal den Wein kalt für nächstes Mal. Bis dann.
Bis nächste Woche.